Er sprach sehr schlicht und mit einer gewissen Würde, die ich nur bewundern konnte. Ich sagte ihm, dass wir alle nötigen Vorsichtsmaßnahmen treffen würden, doch er winkte ab. »Früher oder später werden Sie mich finden und dann töten Sie mich«, wiederholte er. »Wenn es passiert ist, machen Sie sich bitte keine Vorwürfe, denn Sie werden zu meinem Schutze sicherlich alles getan haben, was in Ihrer Macht steht.« Dann schilderte er mir seine Pläne. Er hatte vor, ein kleines Haus auf dem Land zu kaufen, wo er in Ruhe seiner Arbeit nachgehen konnte. Schließlich wählte er ein Dorf in Somerset, King's Gnatton, das 10 Kilometer von der nächsten Eisenbahnstation entfernt lag und von der Zivilisation kaum berührt war. Er kaufte ein reizendes Häuschen, in dem er allerlei Verbesserungen und Veränderungen vornehmen ließ, und richtete sich dort gemütlich ein. Zu seinem Haushalt gehörten seine Nichte Greta, sein Sekretär, eine ältere deutsche Haushälterin, die ihm beinahe 40 Jahre lang treu gedient hatte, und ein nicht im Haus wohnender Gärtner, der aus King's Gnatton stammte. »Die 4 Verdachtspersonen«, murmelte Dr. Lloyd. »Ganz richtig, die 4 Verdachtspersonen.« 5 Monate lang führten sie ein friedliches Leben in King's Gnatton, und dann geschah das Unglück. Dr. Rosen fiel eines Morgens die Treppe hinunter und wurde erst eine halbe Stunde später tot aufgefunden. Zu der Zeit, als der Unfall passiert sein musste, war Gertrude in der Küche, und da die Tür geschlossen war, hörte sie nicht, so lautet ihre Aussage. Greta war im Garten und pflanzte einige Blumenzwiebeln, wiederum ihre Aussage. Dobbs, der Gärtner, war in dem kleinen Schuppen, in dem die Blumen umgepflanzt wurden, und nahm gerade einen kleinen Happen zu sich, seine Aussage. Und der Sekretär machte einen Spaziergang. Auch hier müssen wir seinen eigenen Worten Glauben schenken. Keiner hatte ein Alibi, keiner vermag die Aussage des anderen zu bestätigen, aber eines steht fest. Niemand von außerhalb hätte es tun können, denn ein Fremder wäre in dem kleinen Dorf King's Gnatton mit tödlicher Sicherheit bemerkt worden. Die Vordertür und die Hintertür des Hauses waren beide abgeschlossen. Jeder im Haus hatte einen eigenen Schlüssel. Wie Sie sehen, kommt also nur eine der genannten Personen in Betracht, und doch scheint jeder einen einwandfreien Charakter zu haben. Greta, die Tochter seines eigenen Bruders, Gertrude, die ihm 40 Jahre lang treu gedient hatte, Dobbs, der niemals aus King's Gnatton herausgekommen war, und Charles Templeton, der Sekretär. »Ja«, unterbrach Colonel Bantry die Erzählung, »wie steht's mit ihm? Er scheint mir die verdächtigste Person zu sein. Was wissen Sie über ihn?« »Gerade das, was ich über ihn wusste, stellte ihn außerhalb jeglichen Verdachts, wenigstens damals«, erwiderte Sir Henry ernst. »Templeton war nämlich einer meiner eigenen Leute.« »Oha!« Colonel Bantry war sichtlich betroffen. »Ja, ich wollte jemanden an Ort und Stelle haben, ohne Aufsehen im Dorf zu erregen. Rosen brauchte wirklich einen Sekretär, also übertrug ich Templeton diese Aufgabe. Er ist ein Gentleman, spricht fließend Deutsch und ist überhaupt ein fähiger Mann.« »Welchen von Ihnen verdächtigen Sie dann aber?« fragte Mrs. Bantry verwirrt. »Alle scheinen so, naja, über jeden Verdacht erhaben.« »Ja, es hat den Anschein, aber man kann die Sache auch von einem anderen Gesichtspunkt aus betrachten. Greta war zwar seine Nichte und außerdem ein reizendes Mädchen, aber der Krieg hat uns immer wieder gezeigt, dass Bruder sich gegen Schwester oder Vater sich gegen Sohn wenden kann. Und die reizendsten und sanftesten jungen Mädchen haben sich oft erstaunliche Dinge geleistet. Dasselbe lässt sich auf Gertrude anwenden. Und wer weiß, was in ihrem Fall alles mitspielt. Vielleicht ein Streit mit ihrem Herrn, ein wachsender Groll, der umso tiefer saß, als sie ihm so viele Jahre treu gedient hatte. Ältere Frauen dieser Klasse können manchmal recht verbittert sein. Und Dobbs? Ist er unbedingt aus der Sache heraus, nur weil er mit der Familie nichts zu tun hatte? Mit Geld kann man viel erreichen. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass man sich an Dobbs herangemacht und ihn bestochen hat. Denn eines scheint sicher, irgendeine Botschaft oder ein Befehl muss von außen hereingekommen sein. Warum hatte man Dr. Rosen sonst 5 Monate lang ungeschoren gelassen? Nein, die Agenten der Gesellschaft mussten am Werk gewesen sein. Vielleicht waren sie vorher noch nicht ganz sicher, dass es Rosen war, der sie verraten hatte, und haben gewartet, bis es einwandfrei erwiesen war. Und dann, als alle Zweifel beseitigt waren, mussten sie ihre Botschaft an ihren Verbündeten innerhalb der Tore geschickt haben. Die Botschaft, die lautete: Töte.
»Wie schrecklich«, rief Jane Hellyer schaudernd aus.
Aber wie ist die Botschaft hineingelangt? Das war der Punkt, den ich zu klären suchte. Darin lag meine einzige Hoffnung, das Problem zu lösen. Mit einer dieser vier Personen musste man sich in Verbindung gesetzt haben. Sobald der Befehl gekommen war, wurde er unverzüglich ausgeführt. Das wusste ich. Das war eine Eigentümlichkeit der Schwarzen Hand. Ich beschäftigte mich mit dieser Frage, und zwar in einer Weise, die Sie wahrscheinlich für lächerlich pedantisch halten werden. Ich fragte mich, wer war an jenem Morgen zu seinem Haus gekommen? Ich ließ niemanden aus. Hier ist die Liste. Er zog einen Umschlag aus der Tasche und entnahm ihm einen Bogen Papier. Der Metzger, der ein Stück Hammelbraten brachte, geprüft und als korrekt befunden. Der Bote vom Lebensmittelladen, der ein Paket Grieß, 2 Pfund Zucker, 1 Pfund Butter und 1 Pfund Kaffee ablieferte, ebenfalls nachgeprüft und für richtig befunden. Der Postbote, der folgende Post abgab: 2 Drucksachen für Greta Rosen, 1 Brief aus dem Dorf für Gertrude, 3 Briefe für Dr. Rosen, einer davon mit einer ausländischen Briefmarke, und 2 Briefe für Mr. Templeton, einer davon ebenfalls mit einer ausländischen Marke. Sir Henry hielt inne und nahm ein ganzes Bündel von Papieren aus dem Umschlag. »Vielleicht haben Sie Interesse daran, sich diese Dokumente selbst anzusehen. Sie wurden mir von den verschiedenen Beteiligten gegeben oder aus dem Papierkorb gefischt. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass Sie von Fachleuten auf unsichtbare Tinte hin untersucht worden sind. Derartige Tricks sind ausgeschlossen.« Alle drängten sich um ihn herum, um einen Blick in die Papiere zu tun. Die Drucksachen kamen von einer Gärtnerei und von einem bekannten Londoner Pelzgeschäft. 2 von den an Dr. Rosen gerichteten Briefen waren Rechnungen, eine aus dem Geschäft für Sämereien und die andere von einer Londoner Schreibwarenfirma. Der an ihn gerichtete Brief lautete wie folgt: »Mein lieber Herr Rosen, komme gerade zurück von Dr. Helmut Spath. Kürzlich habe ich Edgar Jackson gesehen. Er und Amos Perry sind soeben aus Dringtau zurückgekehrt, wo sie Honesty getroffen haben. Wie ich Ihnen schon vorher sagte, hüten Sie sich vor einer gewissen Person. Sie wissen ja, wen ich meine, obgleich Sie anderer Ansicht sind. Ihre Georgina.« »Mr. Templetons Post«, fuhr Sir Henry fort, »bestand aus dieser Rechnung, die, wie Sie sehen, von seinem Schneider stammt, und einem Brief von einem Freund in Deutschland. Diesen Brief hat er leider auf seinem Spaziergang zerrissen. Und zuletzt haben wir hier den an Gertrude adressierten Brief. Liebe Frau Swartz, wir hoffen, dass Sie Freitagabend zu unserem geselligen Abend von der Kirche kommen können. Der Pastor sagt, er hofft es auch. Jeder herzlich willkommen. Das Rezept für den Schinken war sehr gut, besten Dank. Hoffe, dass dies Sie bei bestem Wohlbefinden antrifft. Hoffe, wir sehen Sie Freitag. Mit bestem Gruß, Emma Green.« Dr. Lloyd und Mrs. Bantry schmunzelten ein wenig über diese Epistel. »Ich glaube, dieser Brief ist völlig harmlos«, meinte Dr. Lloyd. »Ganz meiner Meinung«, bestätigte Sir Henry. »Dennoch war ich vorsichtig und habe nachgeprüft, ob es eine Mrs. Green und einen geselligen Kirchenabend gegeben hat. Man kann nie vorsichtig genug sein.« »Das behauptet unsere Freundin Miss Marple ja auch immer«, bemerkte Dr. Lloyd lächelnd. »Sie sind wieder einmal in Gedanken versunken, Miss Marple. Worüber grübeln Sie nun nach?« Miss Marple fuhr zusammen. »Oh, ich musste nur an die etwas merkwürdigen Namen in Dr. Rosens Brief denken.« Mrs. Bantry blickte sie aufmerksam an, und plötzlich huschte etwas wie eine Erleuchtung über ihre Züge. »Oh ja«, stieß sie hervor. »Ja, meine Liebe, ich dachte mir schon, dass es Ihnen auch auffallen würde.« »Der Brief enthält eine ausgesprochene Warnung«, bemerkte Colonel Bantry. »Das ist das Erste, was meine Aufmerksamkeit erregte. Ich merke mehr, als man denkt. Ja, eine ausgesprochene Warnung.« »Vor wem?«
»Mit diesem Brief hat es eine etwas merkwürdige Bewandtnis«, erklärte Sir Henry. »Nach Templetons Aussage öffnete Dr. Rosen den Brief am Frühstückstisch und warf ihn zu ihm herüber, mit der Begründung, er habe keine Ahnung, wer der Bursche sei.«
»Aber es war kein Bursche«, sagte Jane Hellyer. »Die Unterschrift lautete doch Georgina.«
»Es ist schwer zu entziffern«, meinte Dr. Lloyd. »Man könnte auch Georgie daraus lesen.
aber es sieht doch wohl mehr wie Georgina aus. Allerdings habe ich den Eindruck, dass es eine Männerhandschrift ist.«
»Das ist ja interessant«, ließ Colonel Bantry sich hören. »Dass er den Brief über den Tisch geworfen und so getan hat, als wisse er von nichts, wollte wohl jemanden beobachten. Wen? Das Mädchen oder den Mann?«
»Oder gar die Köchin«, warf Mrs. Bantry ein. »Sie war vielleicht auch im Zimmer und brachte gerade das Frühstück herein. Aber, also was ich nicht ganz verstehe, oh, höchst eigenartig.«
Sie blickte stirnrunzelnd auf den Brief. Miss Marple rückte näher an sie heran und deutete mit dem Finger auf einige Stellen des Briefes. Dann steckten beide die Köpfe zusammen.
»Aber warum hat der Sekretär den anderen Brief zerrissen?« fragte Jane Hellier plötzlich. »Das kommt, ich weiß nicht, das kommt mir doch sehr merkwürdig vor. Und warum erhält er überhaupt Briefe aus Deutschland? Aber wenn er, wie Sie sagen, über jeden Verdacht erhaben ist...«
»Das hat Sir Henry nicht gesagt«, warf Miss Marple rasch dazwischen und unterbrach für eine Weile ihre gemurmelte Konferenz mit Mrs. Bantry.
»Er hat von 4 Verdachtspersonen geredet. Das deutet darauf hin, dass er Mr. Templeton einbezogen hat. Habe ich recht, Sir Henry?«
»Ja, Miss Marple. Aus bitterer Erfahrung habe ich eines gelernt, niemanden in solchen Fällen vom Verdacht auszuschließen. Ich habe Ihnen vorhin einige Gründe angeführt, warum 3 von diesen Leuten doch schuldig sein könnten, so unwahrscheinlich es auch aussieht. Charles Templeton hatte ich zuerst vom Verdacht ausgenommen. Doch eingedenk meines soeben erwähnten Grundsatzes nahm ich auch ihn unter die Lupe. Ich hielt mir vor Augen, dass jede Armee, jede Marine, jede Polizeitruppe eine gewisse Zahl von Verrätern in ihren Reihen hat, wenn wir es auch höchst ungern zugeben. Also prüfte ich unbefangen alle gegen Charles Templeton gerichteten Verdachtsmomente. Ich stellte mir dieselbe Frage wie Miss Hellier. Warum war er als einziger im ganzen Haus nicht in der Lage, den von ihm erhaltenen Brief vorzuzeigen? Einen Brief, der überdies eine deutsche Briefmarke trug. Warum bekam er überhaupt Briefe aus Deutschland? Da die letzte Frage harmlos war, stellte ich sie ihm tatsächlich. Er hatte eine ganz einfache Erklärung. Die Schwester seiner Mutter sei mit einem Deutschen verheiratet und der Brief stamme von einer deutschen Cousine. Auf diese Weise erfuhr ich etwas, das ich bis dahin noch nicht gewusst hatte, nämlich, dass Charles Templeton Beziehungen zu Leuten in Deutschland hatte. Und das brachte ihn entschieden auf die Liste der Verdächtigen. Er ist zwar einer von meinen Leuten, ein junger Mann, den ich immer gern mochte und dem ich volles Vertrauen schenkte, aber ich muss zugeben, dass er an der Spitze meiner Liste steht. Aber wer der Schuldige ist, das weiß ich nicht. Ich weiß es einfach nicht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach werde ich es niemals herausbekommen. Es handelt sich hier nicht in erster Linie darum, einen Mörder zu bestrafen. Es geht um etwas anderes, was mir 100-mal wichtiger erscheint. Die Vernichtung der ganzen Karriere eines vielleicht ehrenwerten Mannes durch einen Verdacht, den ich nicht ignorieren darf.